Hallo, hier ist Football Quark mit der News-Folge der Woche. Jetzt geht es um GFL, ELF und NFL. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt! Wenig Masse!
Mein Name ist Tom Dill und mir virtuell dazugeschaltet ist der wunderbare Tobias Dannberg. Hallo Tobi.
Ja, Tom, wie geht's dir? Heute leider ja nur virtuell. Heute leider nur virtuell.
Mir geht's gut und deswegen, ja. Ach, passt schon. Wie hast du hast du das Oscar-Wochenende verfolgt?
Also ich habe Will Smith verfolgt.
Oh, darum geht's mir.
Was anderes habe ich nicht gesehen. Aber das reicht mir auch. Was anderes interessiert mich halt auch einfach nicht. Wobei, meine Frau hat mir vorgelesen, wer diese goldenen Himbeerpreise gewonnen hat. Und da denke ich mir so, warum gibt es sowas? Das ist einfach so asozial.
Aber LeBron James hat einen gekriegt. Das Space Jam 2.
Also das Michael Jordan hat damals keinen bekommen.
Ja, also Space Jam 1 ist auch eindeutig cooler als Space Jam 2.
Hast du gesehen, den Film?
Ja, also
tatsächlich nicht.
Doch. Nice. Ich habe Space Jam geliebt und habe das
auch. Ja, den ersten auch.
Ja, und habe das auch so irgendwie 10, 15 Jahre später noch als Kind zu Weihnachten geguckt. Aber Space Jam 2 ist ein Scheißfilm. So.
Okay.
Muss man sagen.
Also,
ist nicht gut.
Empfiehlst du mir nicht?
Ja, also sagen wir es so.
Nehme ich dem.
Wie sehr magst du 120-minütige Werbeveranstaltungen?
Okay. Ja gut, nee, dann nicht.
Was aber zu dieser Ohrfeige, das ist eigentlich das, was mich interessiert.
Ja, da wollte ich auch gerade wieder zurück hinkommen, weil das ist wirklich Highlight gewesen, diese Oscar-Veranstaltung. Also kann ich nicht wirklich beurteilen, weil ich habe nur das gesehen. Aber für mich war es auf jeden Fall so das Highlight. Und ich finde absolut gerechtfertigt. Also absolut, ich feiere Will Smith dafür. Und was Will Smith einfach für ein Typ ist, dass er sich rausnehmen kann und dass er die Eier dazu hat, erstmal nach vorne zu gehen, ihm eine zu knallen, nachdem er seine Frau angeht, auch wenn es, ist egal, ob es ein Scherz war, erstmal, dass er das getan hat, und sich dann dahin zu setzen und ihm dann zu rufen, shut your fucking mouth, oder was auch immer er da wortwörtlich gesagt hat. Ne?
Er hat deutsch gesagt, er soll einfach den Namen seiner Frau nicht in den Mund nehmen.
Ja, und halt deine verfickte Fresse. Das ist jetzt die deutsche Übersetzung. Auf Deutsch klingt es ekliger. Aber das ist halt die Übersetzung. Und dass er sich das rausnehmen kann, dass ihm völlig egal ist, dass das gerade Millionen von Menschen gucken, dass da irgendwie die High Society von Hollywood und den USA und sonst wo sitzt, ist ihm einfach scheißegal gewesen. Als wäre es in seinem Wohnzimmer gewesen und er wäre aufgestanden, ans andere Ende des Sofas gegangen und hätte Chris Rock eine geballert. So, das war nicht so cool.
Weißt du, welchen Tweet ich richtig lustig fand von Rudy Gay, einem NBA-Spieler? Der hat geschrieben, Shoutout, also übersetzt, Shoutout an Chris Rock for not rubbing his face after this slap. Fand ich richtig witzig, weil ich mir gedacht habe, ja stimmt, hat er echt nicht gemacht. Also er hat sich nicht sich gegriffen und gedacht, oh fuck.
Ja, und ich glaube, Will Smith kann ganz gut die eine überziehen.
Ja, aber was ich auch, also Chris Rock hat das dann professionell gelöst. Also er hat sich erstens nicht zurückgeschlagen, weil das hätte es eskaliert. Er hat es hingenommen, dass er gesagt hat, ey, ich bin übers Ziel hinausgeschossen. Er hat ihm ja dann auch auf der Bühne gesagt, ey, ja, okay, ich nehme den Namen nicht mehr in den Mund. Er hat es erst gerechtfertigt und gesagt so, ey, come on. Dann hat er festgestellt, okay, ey, anscheinend trigger ich hier irgendwas. Und dann gesagt, okay, wir machen jetzt hier weiter, weil wir sind Profis. Er zeigt ihm im Endeffekt nicht an, was ich auch richtig finde, weil in dem Moment sage ich jetzt so, jo, die beiden haben das unter sich geklärt, für die beiden ist das jetzt geklärt. Es ist krasse Demütigung, vor so einer versammelten Mannschaft, glaube ich, eine runtergehauen zu kriegen. Aber auch Chris Rock hat sozusagen trotzdem sein Gesicht gewahrt, jetzt finde ich.
Und ja, ich finde auch, also er hätte es nicht besser lösen können.
Wenn dir jemand eine vor versammelter Mannschaft runterhaut, dann kannst du es nicht besser lösen, als Chris Rock jetzt es gemacht hat. Ich finde es, ehrlich gesagt, ich finde es mal vollkommen richtig, weil also so Comedian wie Chris Rock oder ich glaube auch im Deutschen Olli Pocher, die leben halt davon, irgendwelche Leute zu beleidigen und übertreten halt irgendwelche Grenzen. Und ja, es ist nicht richtig. Und ja, wir können jetzt hier auch das Fass der toxischen Männlichkeit aufmachen. Aber ich finde es vollkommen in Ordnung, einfach zu sagen, nee, komm, Freund, bis hierhin und nicht weiter. Und dann zu sagen, ja, dann fertig. Also, er hat es einfach mal verdient. Ja. Er hat ihn verprügelt. Er hat ihm einfach mal so eine Respektschelle gegeben.
Ja, richtig nice. Richtig nice. Und ja, er hätte ja Will Smith angehen können, aber dann die Frau anzugehen, die krankheitsbedingt Haarausfall hat, das ist unangemessen. Aber hat Will Smith, hat er danach oder davor den Oscar für den besten Hauptdarsteller bekommen?
Eine halbe Stunde danach.
Ja, nice. Okay, das wusste ich nämlich nicht. Und das so rum ist natürlich noch viel cooler.
Ja.
Das ist natürlich noch viel witziger. Weißt du noch, also wenn es nicht Will Smith gewesen wäre, sondern irgendein D-Promi, wäre einfach rausgeflogen. Aber die Leute vom Oscar-Komitee haben sich wahrscheinlich gedacht, scheiße, der kriegt ja gleich noch einen Preis. Das ist Will Smith. So. Es ist nicht irgendein Hans Wurst, ja. Es ist nicht ein Oliver Pocher. So. Es ist ein Will Smith. Den können wir aber rausschmeißen. Ja. Stell dir mal vor, ich kenne keine D-Promis aus Amerika.
Keine Ahnung.
Jonah Hill wäre vielleicht rausgeflogen. Keine Ahnung.
Ja, das Ding ist, viel witziger wäre es doch gewesen, wäre es nicht Chris Rock gewesen, der da vorne steht, sondern The Rock. Dann hätte er ihm keine runtergehauen, das glaube ich auch nicht.
Na, wobei, ich weiß nicht. Vielleicht schon. Und weiß dann in dem Moment hätte er gedacht, fuck, was mache ich hier?
Das war dumm, Alter, das war dumm.
Das war dumm, ja. Na gut, die Oscars.
Schön. Ey, ich finde, auch solche Themen muss man nicht mal erwähnen. Ich habe es auch erst für einen Scherz gehalten, muss ich auch ganz klar sagen. Aber
vielleicht war es auch geplant, so gute Quoten. Hat es wohl lange nicht mehr gegeben.
Ja, aber Will Smith muss vielleicht auch seinen Oscar zurückgeben. Ne? Also, weil die irgendwie 20 Minuten vorher hat das Oscar-Komitee dann noch bei Twitter gepostet, sie geben Gewalt keine Chance und so weiter. Und das hat wegen des Ukraine-Kriegs.
Wow, okay. Vergleichen wir jetzt ernsthaft eine Ohrfeige?
Ja, nein.
Mit dem Invasionskrieg?
Nein, aber ich sage Gewalt. Und das war ja auch sozusagen, das ist keine Gewalt zulassen, das ist jetzt hier sozusagen ja auch nicht da. Aber,
ja, okay.
Ne, also das ist der einzige Punkt, aber ich finde, der soll seinen Oscar behalten. Ganz ehrlich,
so.
Der soll seinen Oscar behalten. Wir haben jetzt eine gute Show gehabt, nächste Woche interessiert mich das nicht mehr. Und die beiden haben das jetzt untereinander geklärt und fertig. Also ich finde, die haben das, also das klingt vielleicht doof, aber die haben das wie Männer geklärt. Die haben sich eine runtergehauen und dann war gut.
Ist so. Auch das 21. Jahrhundert verträgt ein bisschen Ritterlichkeit, Torben.
Ja, genau. Ja. Also, das ist richtig. Das finde ich halt auch. Und von daher kommen wir zu Football Quark. Wir haben so viel anzukündigen für April, ne? Ich fasse das hier mal zusammen. Am Wochenende kommt heute kommt erstmal die News-Folge. Am Donnerstag kommt die Draft-Needs-Folge des Nordens, also von AFC und NFC North. Also wir gehen jetzt wieder im Uhrzeigersinn, die Himmelsrichtung durch und besprechen mit euch, hey, was ist bisher passiert in der Free Agency und welche potenziellen Draft-Needs haben sich dadurch ergeben. Und wir draften für euch auch die ersten drei Runden für das jeweilige Team. Dann kommt, und wir beginnen halt diese Woche am Donnerstag dann halt mit dem Norden. Am Wochenende kommt die Folge mit dem Defensive End der Vienna Vikings, ehemalig München Cowboys und New Yorker Lions, Dominik Siegel. Wir haben natürlich noch weitere Sonderfolgen für den April für euch vorbereitet, denn wir werden auch über den Draft sprechen. Mit dem Draft-Nerd, Chef-Editor des Magazins Touchdown 24, Philipp Förstner, treffen wir uns am 13.04. und danach wird auch die Folge kommen. Also so am 14. oder 15. wird die dann online gehen. Dann wird es noch eine Sonderfolge mit Immo Osterkamp geben über das College. Alles noch vor dem Draft. Dann gibt es eine Real-Life-Folge sozusagen, dass wir direkt nach dem Draft uns zusammenschließen und die erste Runde kommentieren. Auch für euch als Zusatzfolge neben den üblichen News- und Analysefolgen. Und frische News, vor 2 Stunden dingfest gemacht. Es wird ein Interview geben mit Samuel Kagel und Gerrit Brandt, die gerade frisch vom CFL-Combine kommen. Die werden dann erzählen, wie es so in Kanada war und wie man sozusagen da eingeladen wird, wie so ein Auswahlprozess ist, wie man sich dafür vorbereitet und natürlich auch, wie es vor Ort war und dann natürlich weitergeht. Also der April wird mega.
Na, dann sind wir ja mal gespannt, ob ein Interviewpartner von dir uns den CFL-Combine gewonnen. Das stand ja noch im Raum.
Also ich habe
unsere alten Folgen gehört hat, weiß mehr.
Ja, ich glaube nicht, athletisch gesehen waren sozusagen manchmal halt Leute besser, aber Robin Wilczek beispielsweise, der bei den Monarchs Receiver war und dann zu den Thunder gegangen ist, der hat den Hochsprung gewonnen. Ich habe natürlich Gerrit und Samuel auch verfolgt und auch live verfolgt. Also ich habe mich dann, das war meine Abendunterhaltung, ich habe mir dann YouTube live angeguckt und mir den Combine angeguckt und den beiden dann beim Bankdrücken zugeguckt.
nice.
Ey, die haben beide abgeliefert, das muss man mal ganz klar sagen. Die können richtig stolz auf sich sein und allein, was sie da mitgenommen haben, überragend. Es wird einfach nur cool. Und ich freue mich für die beiden, weil es auch die richtigen beiden Typen sind, die da ausgewählt worden sind. Also, ich find's cool. Wir kommen jetzt aber weiter zur GFL. Auch in dieser Woche ist newstechnisch ultra viel passiert. Tobi sagt sich so, warum, was willst du jetzt von mir?
ich würde sagen, ist okay, aber der Turm hat bestimmt noch ein paar Sachen ausgegraben, wo ich wieder sage, habe ich mitbekommen.
Habe ich mitbekommen, ja, klar, ja, natürlich. Die GFL.
Das ist an alle Hörer. Torben hat unglaublich gutes Netzwerk in der GFL. Ne? Das muss man schon sagen. Also der ist da so am Networken.
Ist auch
Quellen kommt gar nicht ran.
Ist auch wichtig. Ey, es ist wichtig.
Ist auch wichtig. Ja.
Ey. Aber diesmal
das ist mir klar.
Es sind gar nicht so krasse, Insider-Dinger gewesen. Aber die GFL hat einen neuen Markenauftritt. Hat jetzt zum ersten Mal sie haben sozusagen den Refresh des Logos gemacht. Sie haben jetzt zum ersten Mal eine klare CI, also CI steht für Corporate Identity. Also sie haben mal Schriftfarben geklärt, Farben geklärt, Key Visuals geklärt. Der Slogan ist jetzt The Place of Passion. Den Slogan finde ich ehrlich gesagt nicht so cool, aber das Logo gefällt mir gut. Es ist moderner geworden, es ist fresher geworden. Es erinnert mich vom Stil her so ein bisschen an den Refresh der ehemaligen San Diego Chargers, jetzt LA Chargers. So vom Stil des Logos. Man hat es jetzt geschafft, dem GFL-Logo auch ein Logo für die GFL 2 zu geben und für die GFL Juniors. Und das ist natürlich alles in Verbindung auch mit dem Kooperationspartner Chargwater. Ich finde es klasse, dass sie sich endlich an solche Außendarstellungen auch mal rangewagt haben und das vereinheitlicht haben. Und das ist der richtige Schritt in die Professionalisierung.
Naja, okay, also das Logo ist jetzt natürlich keine Riesenerneuerung, aber mich hat es tatsächlich auch an NFL-Team erinnert, aber nicht an die Chargers, finde ich aber auch nicht schlecht, sondern an die Dolphins. Die Dolphins haben so ein bisschen dieses, ja, ich weiß gar nicht, ich bin jetzt hier kein Grafikdesigner, den Arzt, den kann ich schlecht beschreiben, aber weg von Konturen hin zu diesem minimalistischen, wo du keine Konturen ziehst, sondern so gerade Linien hast in der Farbe und das alles so ein bisschen weniger ist einfach, weg von Konturen, so, ich glaube, darauf will ich hinaus. Und das haben die Dolphins auch geschafft. Erstmal weg von dieser kindlichen Zeichnung mit diesem dämlichen Delfin und dem Helm auf, zu diesem sehr geradlinigen, türkisfarbenen, etwas abstrakteren Delfin. Und so ein bisschen daran erinnert mich das wohl auch. Es ist cleaner geworden, es ist minimalistischer geworden. Das ist, glaube ich, im Sinne des Zeitgeists. Und mir gefällt es, aber es ist jetzt natürlich keine Riesenordnung. Also du musst schon hingucken. Und dass es vorher keine CI, also Corporate Identity gab, ist ehrlich gesagt einem traurig. Also, dass es vorher nicht festgelegt war.
Natürlich ist das traurig, aber es wäre jetzt trauriger, wenn man den Zustand so beibehalten würde.
Ja, dann völlig. Also man muss ja irgendwann auch dann anfangen. Ne? Und dann kann man sagen, ja, so, gut, dass das jetzt macht. Ja, war nötig. Nee, aber das Logo ist schon. Und ja, das GFL 2 halt ein Logo hat, ich meine, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. So. Junior auch.
Absolut.
Deswegen, cool, mega.
Haben sie gut gemacht, wenn sie jetzt noch ein bisschen in ihrer Internetseite arbeiten, dann läuft's. So,
ja.
Kiel Baltic Hurricanes. Joe Germanerio ist ja jetzt der Quarterback der Berlin Thunder und die Kiel Baltic Hurricanes haben einen Ersatz. Also Joe Germanerio war letztes Jahr ein richtig guter Quarterback für die Hurricanes. Jetzt kommt Andrew Dion. Der hat Bauingenieurwesen studiert und an der Rose Hulman School studiert in der Heartland Collegiate Athletic Conference, also D2. Ist 1,89 groß, 85 Kilo schwer, hat anscheinend einen guten Arm. Warum erwähne ich das? Weil Kiel eigentlich grundsätzlich gute Importe hat. Was man an den beiden, an Weston Carr und Joe Germanario oder auch an Haggerford der letzten 3 Jahre einfach immer gemerkt hat. Kiel hat gute Importe. Deswegen können wir eigentlich auch von Andrew Dion eine Menge erwarten. Er war in mehreren Statistiken in der NCAA Top 10.
Ja, nice. Das,
von daher, da können wir viel erwarten. Dann kommen wir zu den anderen Hurricanes, nämlich zu den Saarland Hurricanes. Die haben einen Kicker vom College verpflichtet. Jetzt fragt man sich, okay, warum? Warum? Es ist ein Deutscher. So, und der war auch mal bei denen. Okay. Ryan Wimler, der hat bei den Hurricanes in der Jugend gespielt und war dann am bei den Ball State Cardinals in der D1 und war auch der Starter als Senior. Hat da 4 Jahre studiert und ist jetzt wieder ein Hurricane. Finde ich eine gute Geschichte, deswegen habe ich es mit aufgenommen.
Ja, ist ja auch. Und ey, ein guter Kicker, ne? Also okay, wäre die Geschichte jetzt so ausgegangen, dass sie dafür ein A nehmen? Wobei ich mich dann fragen würde, wie zählt das? Also, weil es ja Special Teams.
Ja, es steht, Special Teams ist genauso wertig wie Offense oder Defense. Du kannst nur mit 2 A's aufs Feld. Fertig.
Ja, ja, aber du kannst ja 2 A-Defense, 2 A-Offense und dann kannst du ja theoretisch auch 2 A-Special-Teams haben und dann ist der Kicker ja nicht relevant für Offense und Defense. Also es wäre ja gar nicht so dumm. Also ja, weißt du, was ich meine?
Ja, du kannst, also erstens, das, also du kannst
bei Field Goals,
nee, du kannst 6 A's innerhalb deines, also Pässe beantragen. Du darfst so, 5 A's auf dem Roster haben und du kannst ja es geht ja nicht nach Offense und Defense, sondern es geht einfach nach A und nicht A. Du kannst ja deinen Receiver auch DB spielen lassen. Macht gar keinen Unterschied.
Okay, welche gut, okay. Siehst du, da wusstest du regeltechnisch mehr. Für mich war es immer nur, okay, 2A Offense, 2A Defense, aber ich darf so viele A's wie möglich haben.
Tobi hat halt auch mit Importen zusammengespielt, immer in der ersten Liga, wo die Vereine auch Geld hatten, Importe zu holen. Wir haben damals mit Alex Belfi, der war ein schlechter Safety, wurde als Safety geholt und weil er ein schlechter Safety war, haben wir ihn auch noch Receiver spielen lassen.
So. Okay.
Na gut. Aber der hat dann irgendwann den haben wir in der zweiten Liga mal gehabt. Und das war katastrophal. Und deswegen ist kackegal, nur ob A oder nicht A. Und wenn du meinst, dir 5 A's sozusagen in die Offense zu packen, es dürfen immer nur 2 aufs Feld. Also von daher, deswegen ist das halt so auf. Es dürfen nur 2 A's zeitgleich auf dem Feld sein. Das ist die Regelung.
Nichtsdestotrotz, ein guter Kicker kann Gold wert sein.
Ja. Du weißt
aber noch, dann nehme ich keinen A.
Ja, aber du weißt doch noch, Trevor Laughlin war doch mal unser Kickoff-Kicker bei den Invaders.
Das ist so traurig, dass wir in einer Fußballnation leben und unser Ami-Linebacker muss den Kickoff machen, weil kein anderer es hinkriegt, ne?
Ja, genau, aber der war doch auch ein A. So.
Ja, ja.
So, und,
stimmt.
Und ja, ja. Er war Kicker und Tackler bei dem Spiel. So.
Gut, nach meiner Logik wäre es dann, Trevor könnte ja Defense A spielen. Und Special Teams A, wenn immer nur 2 A drauf sind. Was mir neu war, dass es eine Obergrenze für A's insgesamt gibt. Und dann macht daraus alles gar keinen Sinn mehr.
Ja, ja.
Von daher, vergiss, was ich gesagt habe, Torben. Reiten wir nicht weiter auf meiner Dummheit rum. Das war letzte Woche schon Thema. Kommen wir weiter zur GFL.
So. Lübeck Cougars haben 2 Import-Legenden. Die man in ganz Football-Deutschland kennt und die machen weiter. Und das finde ich verdammt cool. Jamie Dale und Mike Cresovati sind da schon seit Ewigkeiten. Ich habe gegen beide gespielt, die sind verdammt gut. Jamie Dale ist da schon seit 1000 Jahren Running Back. Mike Cresovati ist da Receiver. Und die sind da in der Jugend aktiv, haben sich da aufgebaut. Haben sich da auch wirklich auch ein Netzwerk aufgebaut und deswegen finde ich es krass, dass sie immer noch da sind. Die Lübeck Cougars haben sich zusätzlich jetzt noch Ronald Domasello geholt. Der ist vor allem DB und halt auch ein Athlet. Auch die haben gesagt, hier, Freunde, der kann DB spielen und zur Not kann der auch Receiver spielen. Der hat letztes Jahr bei den Mallorca Volters Club de Football Americano gespielt.
Das klingt wild.
Ja, es ist ein bisschen wild.
Das klingt wild. Das hat so ein bisschen was von Miami Tigers.
Absolut, aber Jamie Dale hat uns in Hildesheim mal richtig kaputt gelaufen, als der noch ein bisschen jünger war. Deswegen schlaflose Nächte von dem Mann.
War ja nicht der erste und nicht der letzte, würde ich sagen.
Ja, so, aber das war auch nur zu Zweitliga-Zeiten. Da waren die Cougars haben damals so eine Air Raid Offense gespielt und hatten den französischen Nationalmannschaftsquarterback, der schon 42 Jahre alt war, und hatten dann Resovati und Jamie Dale noch als zusätzliche Importe. Ja, und die haben uns einfach kaputt gemacht. Also die Spiele gegen die waren, ein Spiel ist mal 45-45 ausgegangen. Es war einfach nur katastrophal. Aber egal. So. Die Dresden Monarchs haben richtig gesigned diese Woche. Die haben ihren Ami-Linebacker-Spot verpflichtet. Rashawn Ashby wird der neue Linebacker, die neue Tackling-Maschine der Dresden Monarchs. Er kommt von Virginia Tech. Das ist tatsächlich ein College, was man kennt. D1.
Ja.
ACC. Und der kommt jetzt nach Dresden, was ich krass finde, was für das Scouting und für das Renommee der Dresden Monarchs spricht. So. Und einen guten Linebacker zu haben, Gold wert. Gerade in der GFL. Und dann haben sie den schwedischen, den dänischen, so, Hjalmar Nielsen, den Defensive Back, verpflichtet. Er ist Nationalspieler und hat letztes Jahr bei den Aarhus Tigers gespielt, war vorher bei Bristol Pride und bei den AAB 89ers. Also europäischer Import, kein A.
Danke.
Wer aber auch ein A ist, ist Kenny Florett. Der ist Franzose. Sorry. Kenny Florett ist Defensive Back, französischer Nationalspieler, hat auch schon in Kanada gespielt, ist DB, war letztes Jahr Teil der Kuopio Steelers, die die Maple League gewonnen haben in Finnland. Europäischer Import. Um Dresden mal zu beschreiben, Dresden hat immer so um die 15 bis 25 Importe da rumlaufen, die aus aller Herren Länder da immer kommen. Normalerweise haben sie immer so ganz viele Polen und ganz viele Tschechen und, aufgrund der Nähe. Dieses Jahr haben sie gesagt, okay, wir holen uns mal auch ein paar Skandinavier. Weil neben dem Dänen kommt jetzt nämlich auch ein schwedischer Nationalspieler und der heißt Karl Berg. Ist DB, am City College of San Francisco Zeit verbracht und soll vor allem mit seiner Geschwindigkeit helfen. Finde ich erstmal, sind mal Signings und vor allem, die haben vorher nicht so viel rausgehauen und jetzt halt 4 Stück in einer Woche. Das ist schon cool.
Dresden musst du immer auf dem Schirm haben.
Naja, Dresden musst du nicht nur auf dem Schirm haben.
Titelverteidigung,
die haben schon Ansprüche, ne? Also muss man mal ganz klar sagen. Ich würde sagen,
wir sind immer noch krass. Dass das letztes Jahr der erste Titel war für Dresden, ne? Sag ich schon.
Naja.
Wenn man so drüber nachdenkt. Hätte auch schon früher passiert. Egal. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, sie waren vorher einmal im German Bowl. 2013. Ja.
Und den haben sie gefummelt.
Den hat Trevor Deed gefummelt. Ne? Also, das hängt denen auch immer noch nach.
So. Aber ohne ihn wären sie gar nicht erst reingekommen. Das müssen wir jetzt auch mal erwähnen, fairerweise für den Spieler. Also er hat dieses Team dahin gebracht auch irgendwo. Ne?
Ja, aber das ist das, was in Erinnerung bleibt. Die Welt ist ungerecht. So.
Das stimmt.
Die ELF. Die Berlin Thunder haben Robbie Kendall verpflichtet. Der war letztes Jahr bei den Düsseldorf Panthers, ist Amerikaner, war vorher beim D1 College der Sacramento State, ist DB. Letztes Jahr bei den Düsseldorf Panthers hat er 50 Tackle, 5 Tackle for Loss, 2 Interceptions, 12 Breakups und 14 Pass Deflections gehabt. Kann man machen.
Ja, das klingt nice.
Dann habe ich jetzt hier mehrere Signings. Also es gibt ein Hauptsigning, auf das ich gerne eingehen würde. Aber ich würde jetzt erstmal im Schnelldurchlauf ein paar Signings vorlesen, weil das ist in der ELF auch einfach immer sau viel. Die Barcelona Dragons haben mit Gabriel Sanchez einen lokalen DC verpflichtet. Die Berlin Thunder haben einen O-Liner verpflichtet, der heißt Marcel Kamenz. Die Innsbruck Swarco Raiders verpflichten den O-Liner Michael Habetin. Die Düsseldorf Rheinfire verpflichtet Lasse Meyer, der ist DB. Frankfurt Galaxy verpflichtet Kai Hunter als Running Back, der ist verdammt gut. Berlin Thunder verpflichtet den Kicker Jonas Schenderlin. Die Düsseldorf Rheinfire verpflichten den D-Liner Eric Adam. Die Barcelona Dragons verpflichten den Panther Luis Cerecedo. So. Die Stuttgart Source verpflichten den DB Chaska Rennie Perron. Die Düsseldorf Rheinfire verpflichten den Wide Receiver Achim Bahr. Frankfurt Galaxy verpflichtet den Receiver Timo Benschuh aus Ingolstadt. Die Highlight-Verpflichtung der Woche für mich ist aber Weston Carr geht zu den Vienna Vikings von den Kiel Baltic Hurricanes. Weston Carr hat letzte Saison in der GFL 15 Touchdowns gefangen, hat in einem Spiel 355 Receiving Yards gefangen, hat damit einen Rekord in Kiel aufgestellt, hat im ganzen Jahr über 1318 Receiving Yards gehabt, was im Schnitt pro Spiel 131,8 Receiving Yards ausmacht. Er war der Beste der Liga. Und es ist unglaublich beeindruckend, ihn zu spielen, weil der wurde teilweise in Double- und Triple-Coverage genommen und er hat die Bälle trotzdem gefangen. Was macht dieses Ding, also neben seiner Qualität, was macht dieses Ding zum, dieses Signing zum Highlight-Signing? Am 24. Januar hat Kiel vermeldet, dass Weston Carr zurückkommt nach Kiel. Okay. Er hatte schon einen Vertrag unterschrieben und selbst die Kieler Nachrichten wussten noch nicht, warum er in die ELF gegangen ist. Ich kann euch das sagen, er hat ein besseres Angebot gekriegt, weil die Vienna Vikings zahlen gut. Und deswegen, und das ist für so einen Import dann halt auch wichtig. Das muss man mal ganz klar sagen. Also neben der Perspektive ist es auch ein monetärer Faktor.
Wie, ist es nicht die lokale Bindung an Kiel?
So, das kann man vielleicht so. Wien ist natürlich eine wunderschöne Stadt, aber nähere Quellen sagen, dass die Vienna Vikings ganz gut zahlen und ein Angebot gemacht haben, was halt einfach gut war. Und dann sagt man trotz Vertrag natürlich, Vertrag und hinterher, ja, dann spielt er da. Bringt ja auch nichts, wenn so ein Import mal unglücklich ist. Darf man auch nicht vergessen. Nee. Aber heftige Verpflichtung für die Vienna Vikings, die ein krasses Team zusammen haben. Was ihre Importe angeht, was ihre Spiele angeht, was ihre lokalen Spiele angeht, das ist echt beeindruckend. Die Vienna Vikings, was die Offseason angeht, riesiger Favorit. Gerade was die ELF-Saison angeht, wenn man die Offseason bewertet.
Was noch schwer ist. Na, also, ja, so viele Signings. Aber gut, ich will dein Vienna Vikings-Hype. Sind die Vienna Vikings die Cleveland Browns der ELF-Season für dich jetzt, dieses Jahr? So hohe Erwartungen und am Ende bist du vielleicht enttäuscht?
Nö. Also, die Vienna Vikings waren auch in Österreich immer eins der beiden besten Teams. Also, die haben auch schon bewiesen, dass sie gut sind.
Alles gut, wird auch so sein. Ich will nur sagen, ELF ist unglaublich schwierig. Ne? So viel Signings kannst du gar nicht bewerten. Die müssen jetzt natürlich alle nachlegen.
Absolut.
Und gerade Rheinfire zum Beispiel. Ne? Aber gut, das hatten wir schon ein paar Mal.
Absolut. Ich würde sagen, das war's aus Europa. Wir kommen zur NFL.
Hier kommt die NFL.
Wie?
Ich hab das.
Hast du es rausgeschnitten?
Ja, ich hab's gerade gestoppt.
Ah, du Fuchs! Und ich hab mir richtig, ich hab gerinnt des ganzen Jingles gedacht, Alter, heute bist du richtig smart und du wartest das Ding ab. Und jetzt sehe ich schon wieder doof aus. Das ist ja unglaublich hier. Torben,
du bist froh, dass wir einen Podcast machen, weil wir sehen beide immer doof aus.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay, NFL, Torben, was ist in der NFL passiert? Viel. Und man muss immer erstmal gucken, was hatten wir noch nicht.
Ja, ja.
Und dafür muss man ja immer ganz schön weit zurück in der Zeit gehen. Und ich bin mir sicher, aber korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, Terron Armstead hat in unserer letzten Folge noch nicht bei den Miami Dolphins unterschrieben. Ich meine, das war unmittelbar danach.
Ja, das war unmittelbar danach, aber jetzt, wo du es sagst, ist schon richtig weit weg.
Es fühlt sich schon unglaublich weit weg. Terron Armstead hat bei den Dolphins gesigned, 57,8 Millionen, 43,37 davon garantiert.
57? Ich habe 75 gelesen.
87, was habe ich gesagt? 57? 87,5. Also ich habe 87,5 Millionen und 43,37 sind für Terron Armstead garantiert. So ist der Deal.
Was sagst du dazu? Ja, also das Ding ist, Terron Armstead ist jetzt nicht Trent Williams, ja, aber er ist ein sehr guter linker Tackle, wenn nicht sogar ein Top 5 linker Tackle und er kriegt jetzt hier noch Top 15 Money. Also für die Miami Dolphins ein richtig guter Deal.
Ja, sehe ich nämlich ganz genauso. Ich war auch ein bisschen überrascht, als ich den Deal gelesen habe. Dachte mir so, da wäre mehr drin gewesen.
Ja.
Sag ich jetzt einfach mal so. Und ist auch so, ich muss jetzt nochmal nachschauen, weil das hatte ich mir nicht rausgeschrieben. 5 Jahre. Ja, also 5 Jahre, 87,5 Millionen, 43,37 garantiert.
Das ist doch wieder so ein Vertrag, den du nach 3 Jahren cutten kannst.
Ja, wahrscheinlich, aber genau. Ich hätte gedacht, Terron Armstead kann mehr raushauen.
Hätte ich auch gedacht.
Linker Tackle, ja, er ist kein Trent Williams, aber linker Tackle ist nun mal
in der Offense nach Quarterback. Er ist schon verdammt gut, ne? Also er ist nicht der beste linke Tackle, aber er ist schon Top 5.
Ja, und linke Tackle werden, also wenn du Top 5 bist, wirst du auch mal gern overpaid als Tackle, ne? Weil es ist schwer, deinen Franchise-Tackle zu finden. Und gerade die Dolphins sind ja jetzt in der Situation, wo man sagen kann, ja, okay, die wollen jetzt All-In gehen und haben genug Cap-Space, hätte man vielleicht sogar noch mehr zahlen können. Zeigt ja so ein bisschen, dass scheinbar die Konkurrenz nicht da war.
Du musst ja sehen, Cam Robinson bei den Jacksonville Jaguars verdient jetzt weniger Geld als Terron Armstead. Und Terron Armstead ist deutlich besser als Cam Robinson. Robinson ist okay.
Ja, was kriegt Cam Robinson? Weißt du das aus dem Kopf?
Der hat das zweite Mal in Folge den Franchise-Tag gekriegt. Der liegt jetzt wahrscheinlich bei 27 Millionen oder so. Also er kriegt richtig Geld. Ja.
Also weil für dieses Jahr. Das also für, ne, für also Franchise-Tag ist jetzt das nächste Jahr und in dem Jahr kriegt er das. Also nicht das jetzt.
Aber er hat letztes Jahr ja schon den Franchise-Tag gekriegt. Das waren 21 und jetzt kriegt er ja nochmal 20% mehr. Also.
Ja.
Das für einen durchschnittlichen linken Tackle, der halt Starter ist, ja, aber jetzt nicht weltbewegend.
Ja, das ist Terron Armstead auf jeden Fall, der bessere linke Tackle. Aber Torben, apropos Dolphins. Die Dolphins haben ja getradet und ich konnte erst, als du mir das geschickt hast, wusste ich gar nicht damit anzufangen. Ich so, für welchen Hill haben die denn getradet? Weil es so abwegig war, dass du von Tyreek Hill sprichst. Aber Tyreek Hill wird nächste Season in einem Dolphins-Jersey rumlaufen. Und die Chiefs haben für Tyreek Hill Folgendes bekommen. Einen First-Round, Second-Round und Fourth-Round-Pick in diesem Draft und nächstes Jahr nochmal einen Viert- und Sechst-Runden-Pick. Und Tyreek Hills neuer Vertrag besagt, dass er für die Dolphins die nächsten 4 Jahre spielen wird für 120 Millionen und davon sind 72,2 garantiert. Das ist erstmal eine Ansage, oder?
Er ist jetzt der bestbezahlte Receiver in der Liga. Ich finde es krass. Also ich finde es einmal von den Kansas City Chiefs halt vernünftig, nur bis zu einem gewissen Grad halt mitzugehen. Also sie haben ihm wohl mehr als 20 Millionen gegeben, aber jetzt kriegt er ja irgendwie knapp 30 pro Jahr. Sie haben einen sehr, sehr guten, sozusagen sehr, sehr gutes Angebot von den Dolphins gekriegt, was ich halt krass finde, was ich auch gut finde. Also und es zeigt so ein bisschen die zwei Lager, in die sich so die NFL entwickelt. Die einen haben einen Quarterback. Rookie-Vertrag und haben damit halt Ressourcen auf ihren Skill-Positionen richtig Top-Money zu bezahlen. Die anderen haben einen teuren Quarterback und müssen jetzt sozusagen über den Draft ihr Team wieder aufbauen, um gesund überhaupt zu wirtschaften, was den Cap angeht. Also sozusagen, du hast halt den Tua, du hast Justin Herbert, diese Teams können halt wirklich auch mit Cap-Space dann halt Top-Spieler holen. Und du hast dann die Aaron Rodgers, Patrick Mahomes mit den Riesenverträgen, die aber auch dafür sorgen, diese Riesenverträge belegen halt Capspace. Und das heißt, sie brauchen halt anderweitig günstige Verträge, damit sie weiterhin unterm Cap bleiben. Bin ich spannend. Tyreek Hill und Jalen Waddle plus Devonta Parker plus Mike Gesicki mit einem interessanten Team. Ey, das kann eine geile Offense werden. Jetzt liegt es an Tour, weil er wird eine bessere O-Line vor sich haben. Das waren junge Offensive Liner. Sie haben noch Connor Williams dazu bekommen. Sie haben Terron Armstead dazu bekommen. Das heißt, die O-Line wird besser sein. es kommt jetzt auf Tour an. Jetzt ist alles hergerichtet, dass diese Offense funktionieren kann. Gibt keine Ausnahme.
Also für Tour gibt es definitiv keine. Tyreek Hill wird sich erstmal umsehen. Ja. Tyreek Hill, extrem gut darin, schön tief zu gehen. Ja, und Tour bekannt dafür, die Pässe eher kurz zu werfen, ne?
Ja, bisher, also das muss man
jetzt, ja, ja, bisher. Bisher. Nein, das war jetzt. Aber ich bin mal gespannt. Also Tua Tagovailoa hat, oder wie habe ich es jetzt falsch ausgesprochen?
Tagovailoa.
Tua Tagovailoa hat auf jeden Fall keine Ausrede mehr. Das ist jetzt sein Jahr. Und da hängt natürlich auch ein bisschen der GM dran, weil der ja wirklich sehr stark zu Tua bekannt hat, ne? Oh. Ja. Bin ich mal gespannt. Hey Tua, kein Druck, kein Druck. Findest du denn Tyreek Hill ist der beste Receiver der Liga?
Nein. Devonta Adams ist für mich der beste Receiver. Tyreek Hill ist für mich der schnellste. Also, Tyreek Hill ist für mich ein riesen Mismatch. Ein riesen Mismatch-Creator. Mhm. Das macht ihn für mich interessant. Ich finde es krass, jetzt wirklich mit Waddle und mit Tyreek Hill zwei so schnelle Receiver im Team zu haben. Aber für mich ist Route Running halt das Interessante, weil du musst halt jetzt mal sehen, diese ganze, die Defenses, die sind ja mittlerweile mit viel Too-High-Strukturen aufgebaut. Und wir haben es letzte Saison oft gemerkt, dass diese Too-High-Strukturen dafür sorgen, dass man halt sagt, okay, ja, Kelce, du darfst deine 15 Catches für 130 Yards machen, aber wir wollen Tyreek Hill die explosiven Plays wegnehmen, was sie halt durch diese dazu sorgen, dass ein Corner selten Tyreek Hill beispielsweise oder Spieler mit dem Speed alleine nehmen muss, weil sie immer einen Safety over the top als Hilfe haben. Und wenn die Kansas City Chiefs Offense hat letztes Jahr nicht funktioniert, wenn die Explosivität von Tyreek Hill eingegrenzt wurde. Die Defenses entwickeln sich aber dahin, dass es schwieriger wird für die Tyreek Hills dieser Welt. Aber er ist Top 3 auf jeden Fall. Und es ist okay, dass er das Geld kriegt. Er hat später unterschrieben als Adams. Das will ich alles gar nicht sozusagen einschränken. Aber wenn ich mir aussuchen könnte, wen ich lieber hätte, dann halt würde ich Adams über Tyreek Hill setzen.
Hm. Ja, in meinem Kopf ist Davante Adams auch eher das klassische Bild eines Receivers. Krasser Route Runner, schafft Separation durch sein Route Running und eben nicht nur durch Speed. Aber ich glaube auch, Tyreek Hill ist unterschätzt in seinem Route Running. Und so eine Gadget-Spieler werden immer wichtiger. Letztes Jahr, bestes Beispiel, Deebo Samuel. Vielleicht müssen wir auch Receiver-Position neu bewerten. Who knows? Also, ist auf jeden Fall eine andere Art von Wide Receiver, Tyreek Hill. Ey, und wenn er am Ende das Geld dafür kriegt, dass er zwei Defensive Backs bis zu drei Defensive Backs bindet und dafür andere Receiver die Bälle fangen, das ist auch okay.
Keine Frage.
Und ich bin mal echt gespannt, ne? Weil den anderen Superstar-Receiver, den er jetzt bei den Dolphins hat, den gab es bei den Chiefs immer nicht.
Gut. Also es gab schon immer Travis Kelce.
Ja, ja, aber ich meine jetzt wirklich Receiver, Outside-Präsenz auch noch. Ne? Also ich meine jetzt nicht unbedingt, es gab schon immer Travis Kelce, keine Frage, aber noch einen anderen, den Receiver hinter ihm.
Ja, aber ist klar.
Kein großer Name bei den Kansas City Chiefs. Oder willst du sagen Pringle,
Josh Gordon, Hartman,
Josh Gordon, die zwei Spiele im Jahr?
Ja, okay. Dann vom Talent her wäre es genau der Mann.
Ey, vom Talent her hast du recht. Vom Talent her hast du recht. Aber Verfügbarkeit ist key in der NFL.
Ich bin wirklich gespannt, weil Waddle ist ja beispielsweise jetzt auch nicht die klassische Outside-Präsenz. Der ist ja auch mehr.
Nee, das ist eben. Waddle ist halt aber auch so eine Art Receiver, ne?
Ja, also, genau. Also ich setze halt auch viel noch jetzt auf Devonta Parker, den ich spannend finde. Jetzt halt mit so zwei Field-Stretchern hat Devonta Parker wahrscheinlich auch wieder mehr Platz.
Das kann sein. Das ist, denke ich, auch der Plan. Und mit Gesicki haben sie halt ja auch nochmal so einen Passcatcher.
Ja.
Okay, so. Cool. Die Chiefs haben Tyreek Hill aber ersetzt. So, mit Wide Receiver Marquez Valdes-Scantling für 30 Millionen. Ja, passend. Und bis zu 36 können es werden.
Ja, also. Also der wird halt sich einfach nur freuen, dass er diesen Vertrag gekriegt hat. Nee, ich leid. Was hat das denn bei den Green Bay Packers, dass er jetzt 10 Millionen pro Jahr kriegt?
Absurd. Das ist also, absurd. Ja, das da war ein bisschen Verzweiflung im Spiel bei den Chiefs wahrscheinlich. Wir brauchen jetzt Marcus Valdes-Scantling ist auch so ein Speedster.
Aber auch nicht mehr. Und nicht mal ein guter. Also es ist nicht mal so, dass der jetzt durchgehend performt hat, sondern ja, der hat Speed, Aber so, der ist halt auch 3 Catches entfernt gewesen, davon der nächste John Ross zu werden. Und kriegt jetzt seit 10 Millionen pro Jahr.
Ja, also es ist ein Unterschied, ob du halt wirklich eine gerade Linie schnell läufst oder wie Tyreek Hill schnell läufst und dann auch schnelle Richtungswechsel hinlegst. Also schnell cuttest und so deine Routen läufst. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber gut. Ja, lassen wir das einfach mal so stehen. Ich denke, die Packers haben keine Sekunde darüber nachgedacht, da mitzugehen. Und sonst verlassen sich auf den Draft. Aber ja. Patrick Mahomes kann jetzt auf Valdez Scantling werfen. Die Patriots haben Spieler zurückgeholt.
Josh Gordon wird die erste Offseason, also bisher, die erste vollständige Offseason seit 2017 mitmachen.
Jetzt habe ich was nicht mitbekommen. Josh Gordon?
Josh Gordon ist immer noch bei den Kansas City Chiefs und immer noch nicht irgendwie wegen, immer noch nicht gesperrt. Das heißt, er wird eine vollständige Offseason mitmachen.
Ach ja, verrückt. Siehst du, davon geht man halt einfach aus, ne?
Ja, dass man ihn halt irgendwann sperrt. Aber bisher ist es nicht passiert.
Naja, nee, man geht davon aus, dass er schon gesperrt ist. So. Das ist doch der normale Status. Okay, aber machen wir weiter. Tom, Malcolm Butler, Super Bowl-Held der New England Patriots, hat die Interception an der 1-Yard-Linie gefangen, wo die Seattle Seahawks vielleicht hätten laufen sollen. Kommt zurück nach New England, 2 Jahre, 9 Millionen.
Das ist ein fairer Deal. Ich glaube, Malcolm Butler hat noch ein, zwei gute Jahre drin im Tank. Ich halte ihn sozusagen als JC Jackson-Ersatz. Ist natürlich ein Downgrade erstmal. Aber der Typ bei den Patriots natürlich, hat der einen Legendenstatus, das darf man auch nicht vergessen. Ich finde es gut, dass sie ihn geholt haben. Das kann aber nicht die letzte Antwort auf Cornerback gewesen sein.
Ja. Nee, da muss schon noch was passieren. Toll, dass er wieder da ist, aber da muss noch was passieren. Aber erstmal ein gutes Signing für wenig Geld.
Genau.
So, die Philadelphia Eagles haben Derek Barnett gesigned. Auch erfahrener Spieler.
Wird da irgendwie zu getan, ne? Also.
Ja, ich wollte gerade sagen, auch irgendwo ein Legendenstatus in Philly. Ja, also schön, wenn solche Spieler in dem Team bleiben. Dann hat Quarterback Trevor Siemian bei den Chicago Bears unterschrieben. Ist also nicht mehr bei den New Orleans Saints. Ja, so. Gut, ist jetzt halt einfach eine Nachricht. So, nehmen wir mal zur Kenntnis.
Niemand will, also wirklich mal, niemand will, dass Siemian startet in der NFL. So.
Ja, genau. Ich springe mal ein bisschen, das ist jetzt zwar chronologisch falsch, aber passt dann ja ganz gut dazu, weil die Saints haben jetzt einen anderen Backup-QB hinter Jameis Winston, nämlich Andy Dalton. Der kommt für ein Jahr zu den Saints, 6 Millionen, 3 davon sind garantiert. Ja, Andy Dalton ist jetzt auch nur noch ein Journeyman, ne?
Journeyman, jetzt hinter Jameis Winston. Puh. Heißt das, dass die Saints keinen Quarterback draften?
Ich glaube fast ja.
Ja, das glaube ich. Also das glaube ich
mittlerweile. Also nicht, weil Andy Dalton hier unbedingt. Also Andy Dalton kann übernehmen, wenn Jameis Winston nicht die Antwort ist. Und ich glaube, Andy Dalton kann eher übernehmen als Trevor Siemian.
Ja.
Vielleicht auch nicht. Aber ich denke schon. Und wenn sie aber wirklich einen Quarterback im Draft haben, wo sie sagen, der ist es und der ist noch da an der Position, wo wir draften, dann glaube ich schon, dass sie einen nehmen werden, weil ich glaube auch nicht, dass sie davon ausgehen, dass Jameis Winston die Antwort ist.
Das kann ich noch nicht einsetzen, aber ja, ich würde an Saints Stelle auch auf jeden Fall jemanden mit Potenzial draften. Den setzt du halt hier auf der Bank und das ist gut.
Ja, aber sagen wir es so, sie müssen es jetzt nicht erzwingen.
Genau.
Mit Winston und Dalton musst du es nicht erzwingen, dieses Jahr einen Quarterback zu draften. Das kannst du auch nächstes Jahr. Ich meine, Scouts scouten ja nicht nur den Jahrgang, der jetzt im Draft ist, sondern die gucken sich ja auch schon die nächsten potenziellen Quarterbacks an. Und wenn sie da sagen, okay, 2023, der oder der Quarterback, der hat Potenzial, wir warten setzen diesen Draft aus, die Quarterback-Klasse ist nicht so krass, ja, dann macht das und ihr seid in guten Händen, denke ich, für dieses Jahr. Dann boostert lieber eure Defense.
Ja.
Okay, was noch passiert? Jared Davis ist zurück in Detroit, ist von den Jets gekommen, war mal ein First-Round-Pick der Detroit Lions, ist ein Linebacker. Ja, spektakuläres Signing. Der Linebacker der Chargers, Kaiser White, ist zu den Philadelphia Eagles gegangen. Gefällt mir für die Eagles. Die Eagles haben Linebacker gesucht. Kaiser White hat gut gespielt bei den Chargers, kann gut covern, ärgert mich persönlich ein bisschen. Hinterlässt jetzt ein großes Loch auf Linebacker, aber gut. Gutes Signing für die Eagles. Auch kein super Spektakel, gefällt mir prinzipiell. Ja, und mit Jimmy Garoppolo bleibt es so ein bisschen offen. Ne? 49ers General Manager John Lynch hat jetzt gesagt, es gibt keine Pläne, ihn zu entlassen. Und Kyle Shanahan hat auch noch mal angeführt, dass es durchaus ein Szenario gibt, wo Jimmy Garoppolo in San Francisco bleibt. Oh, jetzt ist es aber scheinbar so, dass der Quarterback, von dem wir beide und wahrscheinlich auch sämtliche NFL-Experten gedacht hätten, das ist der erste, der getradet wird, dass den kein Team haben will. Und zwar aufgrund seiner Schulterverletzung. Und es schon Gerüchte gab, dass er gecuttet werden soll, worauf John Lynch dann natürlich dieses Statement gegeben hat, nein, wir wollen ihn nicht releasen, bla bla bla. So, aber im Endeffekt will ihn halt keiner. Jetzt musst du halt überlegen, was machst du, ne?
Naja, du musst halt auch, also erstmal musst du halt erstmal sehen, dass Carson Wentz eine riesige Overreaction, eine riesige Panikmache von den Washington Commanders war. Weil du halt jetzt immer noch Jimmy Garoppolo auf dem Markt hast. Ich glaube, dass Schulter grundsätzlich kompliziert ist und die Mannschaften einfach bis Juni warten wollen, um zu sehen, wie fit ist er, wie fit kommt er wieder. Es spricht nicht dafür, dass die 49ers zumindest im Gespräch bei Deshaun Watson waren. Das spricht nicht für die Entwicklung von Trey Lance. Es spricht auch nicht dafür, dass man nicht alles dafür tut, um Jimmy Garoppolo und damit seinen 25-Millionen-Vertrag loszuwerden. Weil man eigentlich schon, glaube ich, noch froh ist, dass man den hat, gerade weil man von Trey Lance anscheinend nicht so überzeugt.
Das ist halt die Frage, wie wird Trey Lance bewertet? Und das können wir schlicht und ergreifend nicht wissen. Das, was wir letzte Season von ihm gesehen haben, war durchwachsen und fairerweise aber halt auch immer ins Game geworfen worden. Ne? Also muss man auch dazu sagen, wie sehr kann man das bewerten? Deswegen, also ich fände es gar nicht schlecht, wenn die 49ers Jimmy Garoppolo behalten. Und als erfahrene QB.
Diesmal vielleicht mit Trey Lance als Starter reingehen, aber als Backup halt Jimmy Garoppolo haben, wenn es halt nicht klappt, haben sie immer noch einen guten Quarterback.
Ja, und davon sind sie halt wahrscheinlich nicht ausgegangen, weil schon die Annahme bestand, dass die Trade-Angebote kommen. Und dann nimmst du sie wahrscheinlich an. Weil dann ist es am Ende des Tages, nur ein Backup-Quarterback, aber wenn die Angebote nicht kommen, dann ist es halt eine Frage des Geldes und 25 Millionen, ja. Aber du hast die Rückversicherung in Jimmy G. Du weißt, deine Offense funktioniert unter ihm, du kannst mit ihm in die Playoffs kommen, falls Trey Lance halt eben nicht funktioniert. Deswegen, mal schauen. Es ist, denke ich, nicht so abwegig, dass er bei den San Francisco 49ers bleibt und für die 49ers vielleicht nicht aufläuft, aber zumindest im Kader ist für die kommende Season.
Ja.
Okay, was haben wir noch? Frisch reingekommen, anderes Signing. Die Patriots haben den Safety Jabril Peppers gesigned. Letztes Jahr Kreuzbandriss, aber insgesamt nicer Spieler. So dieser erste moderne NFL-Spieler, dieser erste Hybrid, positionslos, wenn man so will, der so in den Draft gekommen ist und dann von den Browns gepickt wurde in der ersten Runde. Oder? Erste Runde?
Ja, erste Runde, ja, 23. Pick, dann zu den Giants gekommen ist. Das Ding ist, Jabril Pepper, also jetzt feiern wir positionslose Spieler wie Derwin James, wie Isaiah Simmons, wie Zach Collins, ne? Jabril Peppers ist damals erst ein Top-10-Pick gewesen und ist aufgrund seiner Positionslosigkeit einfach noch gefallen im Draft, weil keiner wusste, wie man den wirklich einsetzt. Für die Patriots finde ich ihn jetzt als One-Year-Deal total spannend nach seiner Verletzung, weil man jetzt halt wirklich drei unterschiedliche Safety-Typen hat und mit Peppers halt auch einen hat, den man zur Not auf Linebacker stellen kann. Und das würde halt irgendwie ins Bild der Patriots passen, die athletischer auf der Linebacker-Position werden wollen. Und dann hast du halt aufs Safety-Trio, McCourty, Kyle Duggar und Jabril Peppers und bist halt richtig gut aufgestellt. Schon cool.
Ich finde auch, es ist ein cooles Signing und für Peppers, glaube ich, ein perfekter Spot. Bill Belichick findet einen Weg, Jabril Peppers in der Defense vernünftig einzusetzen.
Und du musst ja sehen, guck mal, wie Adrian Phillips bei den Patriots performt.
Ja.
Also von daher, das ist schon echt cool. Das kann richtig was werden. Das sind ja im Endeffekt sind da die großen Signings, die gewinnen dir keine Offseason. So, man spricht über die Awusis sozusagen, die eine gute Offseason ausmachen, die du günstig kriegst, die dir aber überperformen. Und Peppers könnte so einer sein.
Ich möchte den Patriot-Fan in dir nicht enttäuschen. Die Mischung macht es auch ein Stück weit.
Natürlich, aber wir haben ja keine Big Signings. So.
Ja. Ihr braucht ganz viele unter dem Radar Signings.
Ja.
Und ich glaube, Jabril Peppers ist so eins. Gefällt mir. So, dann haben wir noch so ein paar allgemeine NFL-Geschichten. Erstmal, der Draft im nächsten Jahr findet in Kansas City statt. Vielleicht interessant. Und in 2024 findet er in Detroit statt. Und apropos Detroit, die Detroit Lions werden das Hard Knocks-Team für die kommende Saison. Und das finde ich richtig nice. Man denkt jetzt vielleicht erstmal, so ein so ein mieses Team mit so einem schlechten Rekord, 3-14 oder was das war. Warum sind die denn bei Hard Knocks? Die haben so viel Herz letztes Jahr gezeigt. Die haben so gefightet und der Head Coach Dan Campbell ist einfach wie gemacht für dieses Format. Ja, also ist wie gemacht dafür. Deswegen gefällt mir diese Auswahl.
Ich glaube ja, Dan Campbell ist ein hochintelligenter Mann und die Leute werden richtig enttäuscht sein, wie intellektuell der Typ unterwegs ist und dass das nicht so ein Primat ist, der halt sozusagen die Leute einfach nur anschreit, sondern der wird, glaube ich, überraschen.
Ja, das glaube ich auch, aber trotzdem ist es ein sehr emotionaler Mensch, der diese American, also so, er ist die Art Mensch, so stelle ich mir einen American Football Coach vor, Dan Campbell. Und ich stelle mir ja einen Football Coach nicht zwangsläufig dumm vor. So, ne? Ich stelle mir den schon smart vor, aber halt genauso Hoodie, am besten irgendwie in so einem Tarnmuster, dann die Oakley-Sonnenbrille und die Trucker-Cap in den Nacken gezogen.
Ey, Dan Campbell. Der Typ ist cool. Also ich finde, er ist einfach ein cooler Typ. Deswegen, ich freue mich auf Hard Knocks. Ich gucke Hard Knocks immer noch gerne. Ich denke immer noch an die den Cleveland Browns O-Liner, der gesagt hat, I don't believe in stretching. We won the Second World War without stretching. Dann mussten seine O-Liner halt sich nicht stretchen. Okay, gut.
Good job. Nice. Welches Team war das?
Cleveland Browns.
Ja, natürlich. Das wird Spaßsinn. Egal. Okay, so, was haben wir noch? Neue Overtime-Regel. In Klammern nur für die Postseason. Verstehe ich schon wieder nicht. Was soll der Quatsch? Naja. Und die besagt, beide Teams haben die Möglichkeit zu scoren.
Naja, beide kriegen auf jeden Fall einmal den Ball in die Hand gedrückt.
So, ja, das trifft es eher, weil so haben auch beide theoretisch die Möglichkeit zu scoren. Aber beide kriegen einmal den Ball in die Hand gedrückt und können mit dem Ball den Touchdown machen. So.
Und beide Teams scoren, gewinnt danach das Team, was als nächstes scored, sozusagen.
Genau.
Also, sagen, du scorest einmal, dann kriegst du einen Touchdown rein und scorest dann wieder, dann hast du gewonnen.
Ja, Touchdown macht das eine Team, Touchdown-Team, Field Goal schießt das andere Team, dann hat das Team mit dem Field Goal gewonnen. So.
Genau.
Aber beide haben die Chance zu scoren.
Ist eine gute Regel, angehen. Also das muss man jetzt mal ganz klar sagen, weil das Kansas City Chiefs gegen Bills Game hat mal wieder gezeigt, wie unfair das ist. Also die aktuelle Regelung gewesen ist und deswegen ist es gut, dass es jetzt zumindest für die Playoffs geändert haben und ja, so würde ich das einfach erstmal bewerten.
Ja, aber ich verstehe, also genau, finde ich auch so, aber hätte gleich für die Regular Season ändern können. So oft kommt es jetzt auch nicht vor, aber man hätte es einfach machen können. So. Naja gut, egal. Ich habe keine Begründung dafür gefunden, warum es jetzt nur für die Postseason ist. Weiß nicht, ob du da was gelesen hast, aber es ist halt einfach so, wie es ist. Aber in der Postseason ist auch entscheidender und da finde ich es gut.
Genau, und darauf kommt es ja. Also, diesen Game juckt mich eigentlich relativ wenig im Endeffekt.
So. Das stimmt. So, ich lese dir jetzt nochmal abschließend die krassesten Free Agents vor, die noch nicht gesigned sind. Ja? Einfach nur mal, um zu gucken, wer noch auf dem Markt ist. Bobby Wagner ist noch auf dem Markt. Hat sich wohl aber irgendwie mit den Ravens getroffen, aber es ist noch auf dem Markt. Bobby Wagner,
Stephon Gilmore. Bobby Wagner hat sich aber auch mit den Rams getroffen.
Ja, stimmt. Da waren zwei Teams. Ich wusste gerade nicht mehr, welches zweite war. So, und die treffen sich alle mit Teams. Da ist es wohl irgendwie nur rausgekommen. Okay, Bobby Wagner, Stephon Gilmore, Odell Beckham Jr., Tyron Matthew, Julio Jones, Jadeveon Clowney, Calais Campbell, J.C. Tretter, Jarvis Landry, Melvin Gordon, Duane Brown. Da sind schon noch ein paar Namen dabei, ne?
Ja, du, guck mal, OBJ ist verletzt.
Ja.
Stephon Gilmore ist alt. Und Duane Brown, anscheinend gibt es Offensive Tackle. Der Markt ist anscheinend nicht krass. Man hat jetzt vielleicht auch gewartet, bis Terron Armstead nicht mehr auf dem Markt ist.
Das kann sein.
Tyron Matthew, naja, sein Spot bei den Kansas City Chiefs. Die haben jetzt wieder Cap Space, also sie könnten ihn wieder verpflichten. Und dann wäre so Justin Reed und Tyron Matthew ein geiles Safety-Duo.
Ja, auf jeden Fall.
Julio Jones ist alt. So, der keinen Markt hat, ist mir schon, also, ja.
Ja, und hat im letzten Jahr nicht gute Öffentlichkeitsarbeit für sich geleistet.
Genau. Und dann hast du noch Jadeveon Clowney, der immer spät unterschreibt.
Ja, von dem ich mir wünschen würde, er bleibt einfach da, wo er jetzt ist, bei den Browns. Genau. So, dann hast du noch einen Jarvis Landry, da bin ich nochmal gespannt.
Da bin ich gespannt.
Schon noch irgendwo.
Ja, aber also ich weiß halt nicht, ob der nicht, der hat die letzten Jahre halt auch nicht gut gespielt. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, ja. Dann ist die Frage,
wie groß ist der Markt für den Kerl wirklich noch?
Ja, bleibt spannend. Es sind halt große Namen, die entweder alt sind oder von ihrem Namen leben.
Genau.
Aber Stephon Gilmore wird mir immer noch gut bei Detroit gefallen. Einfach um die beiden jungen Cornerbacks ein bisschen unter seine Fittiche zu nehmen.
Ja, aber der Bobby würde mir Wagner. Aber also, Stephon Gilmore würde mir fast überall gefallen im Endeffekt. Der ist fast überall eine Hilfe. Und Bobby Wagner, ja, der ist halt vielleicht aber auch schon ein Jahr zu alt geworden. Er ist immer noch krass, ja, aber seine Qualitäten sind in der NFL halt auch nicht mehr so krank gefragt.
Ja, genau, das ist halt die Frage, was kostet Bobby Wagner? Ja. Weil du holst dir auf jeden Fall einen Spirit Guy, du holst dir einen Leader in deine Defense. Und das auf der Leader-Position in der Defense mit Mike. Ne? Naja. Okay, aber ich wollte nur noch mal die Namen in den Raum werfen. Tom, das war's mit unserer News-Folge.
Ja, ich hab noch was.
Okay, oder habe ich was überlesen? Ich bin hier so hin und her gesprungen, damit es Sinn macht.
Ja, ich hab,
was hast du noch?
Ich habe eine witzige Statistik gefunden. Ich lese dir jetzt die Liste vor von Spielern, die mehr als 250 Touchdowns geworfen haben und danach das Team gewechselt haben. Peyton Manning, Tom Brady, Philip Rivers, Matthew Stafford und jetzt Russell Wilson und Matt Ryan. Drei von vier Spielern, die das gemacht haben, also die nach 250 Touchdown-Pässen das Team gewechselt haben, haben danach den Super Bowl geholt.
Wird es jetzt Matt Ryan oder wird es jetzt Russell Wilson?
Das ist jetzt spannend.
Also ich würde sagen, ich wollte gerade sagen Russell Wilson, aber eigentlich, die Division ist zu stark und die Colts gefallen mir eigentlich ganz gut.
Ja, aber also
schwierig.
Also ich glaube, der Favorit sozusagen ist erstmal Russell Wilson auf das Ganze. Einfach weil man die Colts nie so hoch einschätzt. So, würde ich jetzt einfach mal so sagen.
Aber die Broncos fighten halt in einer harten Division, wobei die Chiefs sich jetzt ja so ein bisschen verkauft haben und den Draft on point picken müssen. Und die Chiefs haben nicht die beste Draft-Vergangenheit, wenn man sich die vergangenen Picks mal anguckt. Holmes mal außen vor. Holmes mal außen vor. Ja, gerade aber auch in den Late Rounds. Also ich habe mir letztes Mal den Draft angeguckt, nagel mich jetzt nicht auf allzu viele Namen fest. Creed Humphrey haben sie gut gesneakt im letzten Draft. Hatten sie Glück.
Tyreek Hill.
Ist ja gut. Ich sag ja jetzt nicht, dass die keinen einzigen Pick getroffen haben. Aber insgesamt, egal. Ich suche nachher mal raus, wie viele Picks von denen wirklich gut waren.
Das ist nur so überflogen. Ja, das Ding ist halt, du musst halt bei diesen ganzen Picks jetzt mal gucken. Ne? Also, das ist ja vielleicht auch als Abschluss mal ganz interessant. Teams sehen jetzt auch einfach mal so einen fertigen Spieler, also dafür Picks herzugeben. Das machen sie halt gern, weil sie halt festgestellt haben, dass so ein Draft halt echt Lotterie ganz häufig ist. Weil du kannst bei jedem Team, da gibt es ja Statistiken zu, auf einen Schnitt von 5 bis 7 Jahren picken irgendwie alle Teams im Schnitt gleich gut. Weil jeder mal einen Stil in der Runde hat, aber jeder hat mal einen First-Rounder verkackt, so ungefähr. Und deswegen ist der Draft ist halt wirklich eine Lotterie. Also, und deswegen hilft es ganz häufig einfach nur viel Munition zu haben, damit du halt mal triffst.
Zeigt sich ja auch, dass immer mehr Teams so ein All-in-Trade eingehen, ne?
Ja, genau, so bei Sachen,
Vergangenheit.
Wo sie halt wissen, der Spieler wird wahrscheinlich performen.
Ja, und man darf natürlich nicht erwarten, dass jeder 6-Runden-Pick irgendwann mal ein potenzieller Superstar ist. Ne? Das ist auch so ein Ding. Ich glaube, viele gehen in den Draft rein und denken sich, 7 Runden, 7 All-Pros. So funktioniert die Welt nicht. So funktioniert sie nicht. Okay.
Deswegen, ich würde sagen, das war die Folge. Es war mir ein Blumenpflücken. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns über ein Like da, folgt uns auf Spotify, bewertet uns auf Spotify, unterstützt uns bei Patreon. Das letzte Wort hast wie immer du.
Hab dem nichts hinzuzufügen, das hast du schön gesagt, Torben. Leute, macht's gut, ciao, ciao.
Tschö.